Sarkome sind eine Gruppe von seltenen bösartigen Tumoren. Die meisten Patienten, die eine Diagnose bekommen mit dem Namen Sarkom, haben diesen Begriff vorher noch nie gehört. Deswegen halten wir es für extrem wichtig, dass wir mal eine Reihe von Filmen machen, wo wir tiefer einsteigen in diese Erkrankungen, um das für die Patienten deutlich zu erklären, dass sie es nachher auch wirklich verstehen und wissen, wie es weitergeht. Lieber Herr Professor Hohenberger, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für uns. Ich denke mal, ich darf sagen, Sie haben einen Großteil Ihres beruflichen Lebens dem Thema Sarkome und der Therapie von Sarkomen gewidmet.
Das ist richtig, ja.
Und Sie haben auch, wir sind jetzt hier in Mannheim und Sie sind quasi derjenige gewesen, der das Sarkomzentrum Mannheim groß gemacht hat. Also wir sprechen mit einem echten Experten, von dem her frage ich gleich mal mit, starte ich mit der Frage, was sind denn eigentlich Sarkome und ist es das gleiche wie Krebs oder was anderes?
Es ist eine Form von Krebs, Es ist eine spezielle Form von Krebs, es ist eine seltene Form von Krebs im Verhältnis zu dem, was Sie jetzt Brustkrebs, Dickdarmkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Magenkrebs verstehen. Im Verhältnis dazu sind Sarkome selten. Sarkom ist eine bindegewebige Geschwulst, Die üblicherweise eher langsam wächst. Etwas eine Schwellung wird sehr häufig verkannt. Wenn das im Bereich von Gelenken oder an Extremitäten ist und da irgendetwas eine Schwellung da ist, dann heißt es, da wirst du dich gestoßen haben oder das ist ein Bluterguss. Und wenn der Bluterguss dann mal noch ein bisschen größer wird, dann schreitet man zur Tat und sagt, den Bluterguss muss man ausräumen. Dann stellt man fest, dass das gar kein Blut ist.
Also die Ausräumung heißt chirurgisch?
Ja, chirurgisch wird dann eröffnet und versucht, das auszuräumen. Dann stellt man fest, das ist ja gar nicht rot wie ein Bluterguss. Also es passiert auch heute noch, dass man so etwas unter dem Verdacht Hämatom, Abszess oder auch Muskelfaserriss in den Extremitäten, wo das relativ am häufigsten vorkommt, missinterpretiert. Wenn Sie jetzt sagen, wenn man jetzt sagen würde, ein Knoten wächst in der Brust, dann sagt jeder Brustkrebs.
Ja, klar.
Wahrscheinlich. Das ist für Sarkome anders. Und deswegen, es ist eine Krebserkrankung, aber ausgehend von den Bindegewebezellen. Brustkrebs geht von den Drüsenzellen der Brust aus. Prostatakarzinom geht von den drüsigen Zellen der Prostata aus. Sarkome gehen vom Bindegewebe aus. Und Bindegewebe gibt es überall am Körper. Das heißt, Sarkome können prinzipiell überall auftreten und in allen möglichen Disziplinen plötzlich auftauchen.
Ich habe extra mal ein Bild mitgebracht, wo mal die unterschiedlichsten Organe oder Systeme des Körpers dargestellt sind. Vielleicht können wir tatsächlich mal kurz draufschauen und wo denn Sarkome auftreten können.
Überall.
Also das erste ist sozusagen Skelett, das heißt den Knochen.
Im Skelett sind es entweder Knochensarkome, Osteosarkome oder Knorpel, vom Knorpel ausgehende Sarkome, das sind Chondrosarkome. Das sind die zum Skelett gehören. Dazu gehören dann noch die Ewing-Sarkome als eine spezielle Entität für Kinder und Jugendliche, die neben dem Knochen, aber zur Not auch außerhalb der Knochen, dann heißen die Extraossäre, also außerhalb der Knochen auftretende Sarkome sind.
Und im Muskeln?
Ja, im Muskel treten auch Sarkome auf. Rhabdomyosarkome, Leiomyosarkome, Rhabdo von der quergestreiften Muskulatur, Leio von der glatten Muskulatur. So hat man das zumindest früher bezeichnet. Es ist nicht so von der, die glatte Muskulatur ist ja eigentlich, gibt es in der Gebärmutter, die gibt es in den Blutgefäßen, aber es treten halt auch Leiomyosarkome irgendwo im Bindegewebe auf. Das ist eher eine Beschreibung als eine Angabe, woher es kommt. Das gilt eigentlich nur für Fettgewebe, Liposarkome, Angiosarkome, die von Blutgefäßen ausgehen.
Das sieht man ja dann auch hier genau.
Also genau.
Blutgefäße machen auch eventuell Sarkome?
Blutgefäße machen auch Sarkome, zum Beispiel als Folge von Bestrahlung. Und dazu zählt auch natürliche Bestrahlung. Es gibt Angiosarkome, zum Beispiel im Kopf. Skalp-Bereich, sagt man, also von Feldarbeitern, die durch die hohe Sonnenstrahlungsintensität dadurch UV-assoziierte Angiosarkome bekommen.
Ah, okay. Und im Darm, der Magen-Darm?
Darm gibt es Sarkome, heißen meistens dann, es gibt meistens dann gastrointestinale Stromatumoren. Mhm. Im Magen gibt es auch in der Speiseröhre und im Zwölffingerdarm, auch im Dünndarm, mhm, auch im Mastdarm. Und dann gibt es im Magen-Darm-Bereich auch noch ausgehend dann dort wirklich auch von der glatten Muskulatur Leiomyosarkome. Aber in Relation ist das höchstens noch ein Zehntel. Mhm. Früher hat man das alle und das Leiomyosarkom, mhm, subsumiert. Heutzutage sind 90% der gastrointestinalen Sarkome sind GIST, gastrointestinale Stromatumoren.
Genau. Und dann hatten wir noch das Nervensystem.
Gibt es maligne periphere Nervenscheidentumoren.
Okay.
Die entstehen tatsächlich aus den Hüllgeweben der Nerven, mhm, also aus die Nerven einscheidenden Hüllgeweben. Das gibt es auch. Die, mhm, heißen dann MPNST abgekürzt.
Okay. Die
gehören auch vom Nerven oder gehen von den Nerven aus.
Und dann, ich glaube, hier, das sollen wahrscheinlich Lymphbahnen darstellen?
Ja, es gibt selten Lymphangiosarkom,
okay,
am ehesten nach Strahlentherapie, ah, in einem Lymphödem, ah, zum Beispiel, was es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr gibt, in zum Beispiel Frauen nach Brustkrebs, wo man das Lymphabflussgefäß bestrahlt hat, es dann, mhm, zu einem Armlymphödem kam und, ja, diese chronische Stauung kann dann zu einem sogenannten Lymphangiosarkom, Stuart-Travis-Syndrom, mhm, führen. Oh. Findet man heutzutage Gott sei Dank immer seltener, weil, ja, durch veränderte Bestrahlungstechniken, die häufig und Verzicht auf Bestrahlung, vorbeugende Bestrahlung beim Brustkrebs, die, mhm, Häufigkeit vom Armlymphödem deutlich zurückgegangen ist.
Und die letzten beiden Bilder, die zeigen noch die Geschlechtsorgane, ja, von Mann und Frau.
Gibt es vor allem bei der Frau, gibt es Leiomyosarkome der Gebärmutter. Mhm. Nicht unerhebliches Problem, weil man, das ist was, was ich die Gynäkologen sagen, einer von 1000 Fällen ist dann mal ein uterines Leiomyosarkom. Mhm. Es gibt auch männliche Geschlechts- und urogenitale Organe, Leiomyosarkome der Blase, mhm, ganz selten auch mal der Prostata. Mhm. Ja, ist schwierig, die Prostata, mhm, wächst, dann denkt man, na, was wird das sein? Wird ein Prostatakarzinom sein? Das ist manchmal, in seltenen Fällen, ist es dann halt ein Leiomyosarkom oder ein Sarkom der Prostata.
Aber das heißt ja tatsächlich, also jetzt haben wir eigentlich quasi zu jedem Bild gesagt, da kann auch ein Sarkom auftreten. Mhm. Also wie Sie sagten, es tritt ja quasi überall auf, aber offensichtlicherweise ist dann ja auch gar nicht so einfach immer zu erkennen, ob das jetzt ein Sarkom oder ein Karzinom ist. Ne? Oder zumindest nicht so im ersten Schritt. Ne? Man muss dann nochmal genauer gucken oder wie ist das? Um, ja, dann den Unterschied wirklich festzustellen.
Das Problem ist halt, dass Sie, das sehen Sie ja gynäkologisch, ist ein, ja, gutes Beispiel, aber wenn Sie jetzt so ein Sarkom, denkt jeder zunächst, das Häufige ist halt häufig.
Ja, ja.
Und das Häufige, ja, an der Gebärmutter ist ein Endometriumskarzinom, mhm, das innen wächst, mhm, nicht außen.
Ich hatte jetzt so verstanden, es gibt jetzt anscheinend zwei oder drei, wahrscheinlich kann man darüber diskutieren, große Gruppen von Sarkome, ne? Also Weichteil oder wie war das? Oder wie nennt man sie?
Die sind nicht gleich groß. Knochentumoren sind schon deutlich seltener.
Welche?
Knochentumoren. Und, ja, die haben ein anderes Erkrankungsgipfel. Knochentumoren sind im Kindes- und Jugendalter Osteosarkome. Mhm. Es gibt es schon auch im Erwachsenenalter, aber die, mhm, Masse ist eine Erkrankung des Kindes- und Jugendalters. Und da gibt es sehr ausgefeilte Therapieregime und die, mhm, sind im Allgemeinen auch gut unter Kontrolle zu halten.
Okay.
Knorpelabhängige Tumoren, Chondrosarkome, sind eher eine Erkrankung des zunehmend fortschreitenden Alters. Mhm. Also je älter, desto höher ist die Inzidenz. Da gibt es im Moment überhaupt erste Bemühungen mit erfolgversprechenden Substanzen, sowas medikamentös behandeln zu können, wenn das zum Beispiel nicht mehr operabel ist. Weichgewebetumoren.
Das wäre dann die zweite große Gruppe?
Ist die eigentlich große Gruppe, okay, darunter. Die haben auch einen Altersgipfel im Kindesalter. Insbesondere, mhm, sind es dann Rhabdomyosarkome, mhm, oder DSRCT, desmoplastisch Small Round Cell Tumors, absolute Rarität.
Was heißt das?
Schwer, ist es eine Tumorentität, die im Wesentlichen im Bauchraum auftritt.
Okay.
Bei 4:1 im Verhältnis männlichen Jugendlichen zu weiblichen, mhm. Alter ungefähr irgendwie zwischen 10 und 20. Mhm. Aber die sind zum Beispiel sehr schwierig zu behandeln. Wir mhm. gehören so ein bisschen in die Ewing-Gruppe, kann man mit Ewing-Chemotherapie auch anbehandeln, ist aber bei Weitem nicht so günstig im Verlauf. Mhm. Und die zweite große Gruppe ist dann tatsächlich, mit zunehmendem Alter steigt die Inzidenz sowohl mhm. der GIST, was die häufigste Subgruppe der Sarkome ist.
Und das, wofür steht das?
Für gastrointestinale Stromatumoren. Mhm. Die sind so mit einem Altersgipfel um die 60. Mhm. Aber dann sind Sarkome definitiv eine Alterserkrankung, deren mhm. Inzidenz mit zunehmendem Lebensalter ansteigt. Mhm.
Generell ist es ja so, dass Sarkome wirklich sehr selten sind. Und ich hatte jetzt hier gesucht und dann ein Paper gefunden, wo auch Ihr Name draufsteht und der Name auch von etlichen von Ihren Kollegen hier aus Mannheim. Wo dann ja auch wirklich schön drauf zu sehen ist, ja, welche Inzidenz es denn da gibt oder wie die Verteilung ist. Und das hatten Sie jetzt ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben jetzt hier sowohl eben die Weichteilsarkome, ja. die Knochensarkome, GIST ist nochmal separat aufgeführt und wie das auftritt mehr im Alter. Aber eben, wo man auch bei beiden sieht, dass halt auch in den jungen Jahren ja. da wirklich ganz klar eben doch einige Betroffene dabei sind, ne?
Und das war ein wesentlicher Schritt vorwärts. Damit kann man sich jetzt auch international sehen lassen. Es liegt in etwa im internationalen ja. Schnitt mit einer Inzidenz von 6 pro 100.000. Das sind Rare Cancer, gibt eine Definition dafür. Ja. Nach der WHO, beziehungsweise gibt es auch in der EU ein Netzwerk für seltene Krebserkrankungen. Mhm. Und die seltenen Krebserkrankungen machen fast ein Viertel aller Krebserkrankungen aus. Mhm. Also es sind viele Menschen, die von seltenen Krebserkrankungen betroffen sind. Und das war ein wesentlicher Schritt, da vorwärts zu kommen, weil sie damit auch nachweisen können, dass es dort einen Betreuungsbedarf gibt für mhm. Patienten jenseits der 60.
Ach so, ja. Okay, ja.
Und es gibt die jungen Patienten, für die pädiatrischen, kindlichen Patienten, ja. Da gibt es ein relativ gutes Netzwerk mhm. von Kliniken, die sich damit absprechen. Aber es gab ja bis dorthin, ohne diese Inzidenzzahlen, gab es auch keine zertifizierten Sarkomzentren in mhm. Deutschland. Mhm. Da gab es die ersten dann 2019. Mhm. Das sind wir jetzt bei 21. Das deckt das ganz gut ab, aber es deckt das die Versorgung der Patienten bei Weitem noch nicht ab.
Und ich sag mal, wenn wir jetzt über selten und häufig sprechen, dann muss man ja vielleicht tatsächlich sagen, so Brustkrebs, Lungenkrebs ist Faktor 10, ne? Ja, von dem, was wir
reicht,
die ja. Summe der Sarkome ja. haben. Ne? Und wenn man jetzt aber die Sarkome nochmal detaillierter anschaut, das ist ja nochmal ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche, wie Sie ja schon vorher gesagt haben, ganz viele unterschiedliche Erkrankungen, die sich darunter zusammenfassen. Ne?
Sarkome gibt es 100 ja. verschiedene Subtypen, ja. Die nicht alle anders behandelt werden, die aber oft charakteristische Eigenheiten mhm. eben haben, die man kennen muss, sonst mhm. behandeln sie mit der falschen Methode oder ja. Behandlungssequenz.
So ist es ja. Jetzt war ja auch eine Frage, ich glaube, das stellen sich aber auch viele Menschen, die ja so eine Diagnose bekommen, gibt es irgendwelche konkreten Risiken? Oder was viele Menschen sich dann auch fragen, habe ich was falsch gemacht, dass ich jetzt ein Sarkom bekomme?
Muss man, sag mal, grob sagen, nein. Grob nein. Also es ist nicht so wie beim Lungenkrebs, wo mhm. klar ist, der ist Folge von Rauchen. Mhm.
Gibt's in manchen Fällen, ne, muss man jetzt auch sagen, dass manche...
In vielen Fällen, ja. sagen wir mal, nicht in manchen.
Ja, in vielen.
In der weit überwiegenden Zahl der Fälle. Das ja. muss man. Ja. Ja, aber es gibt natürlich auch Lungenkrebs ohne Rauchen. Ja. Beim Sarkom ist das anders. Sie können nicht sagen, es gibt eine immer wiederkehrende... Etwas immer Wiederkehrendes, was schließlich zum Sarkom führt. Mhm. Also auch dicke Patienten, die nimmt man so, die Menge Fettgewebe haben, kriegen ja. deswegen noch lange kein Liposarkom. Also mhm. Aber es gibt Konstellationen genetisch, sogenanntes Li-Fraumini-Syndrom, mhm. zu dem Sarkome gehören. Das ist eine genetische Veränderung, bei der die Mechanismen des Körpers Krebszellen, die im Körper jeden Tag, jede Stunde entstehen, mhm. die zu eliminieren, ja. bei der diese Funktion eingeschränkt wird.
Mhm. Okay. Ja. Das heißt, die Leute, das weiß man auch erst, wenn man dann die Diagnose kriegt. Das ist nichts, was man irgendwie vorher schon... Mhm.
Ja, okay. Also es gibt kein, wenn Sie jetzt sagen, okay, Screening auf Risikogruppen.
Mhm. Nee.
gibt es nicht in der Form.
Ja. Und jetzt, wenn man auch mal auf die Therapien schaut von Sarkomen, was ist denn da so typisch? Also quasi ein Hoch zu Krebs? Oder?
Typisch ist, dass man das gerne weghaben möchte. Mhm. Also steht natürlich Operation vorne. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wo ist das lokalisiert, wie groß ist das Sarkom, was ist es für ein histologischer, feingeweblicher Subtyp von den 100 verschiedenen. Mhm. Also am Bein gibt es keinen gastrointestinalen Stromatumor, das ist klar, aber es gibt dort von Synovialsarkom, Liposarkom bis zu Leiomyosarkomen alle möglichen Subtypen, die unterschiedlich aggressiv sind. Die Aggressivität wird da klassifiziert in wenig, mittel und hoch, also Grading 1, 2, 3.
Und aggressiv heißt jetzt, dass es dann schnell wächst? Oder?
Dass sie höhere Rate an Metastasierung, also Streuung haben. Mhm. Streuung geht vorwiegend in die Lunge. Mhm. Dass sie eine höhere Rate an Wiederkommen, also eine Rezidivrate haben, obwohl sie komplett entfernt waren, weil eben im Umfeld, im Umgebungsbereich des Sarkoms schon andere noch Tumorzellen da sind, die man vielleicht so nicht sieht. Das heißt, aggressive Sarkome darf man operieren, muss sie komplett entfernen, brauchen aber eine zusätzliche Strahlentherapie. Das ist eine Kombinationstherapie.
Okay.
Sogenannte Low-Grade-Sarkome, wenig aggressiv, muss man sauber operieren und hat dann eine hohe Chance, dass damit gut ist.
Mhm. Und Chemotherapie, was spielt die für eine Rolle?
Es gibt keine Daten, die nachweisen, dass eine adjuvante Chemotherapie wirklich...
Also adjuvant, die macht man
nach der Operation. Dass die nach der Operation wirklich erfolgversprechend ist. Mhm. Es gibt Patienten, junge Patienten mit Synovialsarkom. Daher haben ein hohes Risiko für Metastasierung. Da würde ich auch, ohne dass gesicherte Daten ist, sagen, zumindest in der Aufklärung sagen, Empfehlung ist, wir machen noch eine zusätzliche Chemotherapie, weil es ein Risiko gibt, dass hier Tumorzellen schon abgeschilfert und im Blut sind. Und wenn Sie das mit dem Patienten vernünftig bereden und sagen, okay, wir machen es jetzt, die Tumorzellzahl ist niedrig, selbst wenn wir nichts entdecken, im Verhältnis dazu, dass wir 2 Jahre warten und sie kommen dann mit Metastasen von 1 Zentimeter Größe, kann man das definitiv rechtfertigen und das wird auch gemacht.
Was in manchen anderen Erkrankungen jetzt ja schon wirklich sehr, sehr intensiv eingesetzt wird, sind diese Immuntherapien, Checkpoint-Inhibitoren, ich weiß nicht was. Da gibt es ja so richtig viele neuartige Therapieformen. Gibt es das jetzt bei Sarkomen auch schon? Oder?
Gibt es auch, aber der Stellenwert ist bei Weitem noch nicht so abgeklärt wie zum Beispiel für Lungenkrebs. Mhm. Das heißt, es gibt Bemühungen, Zulassungen, gibt auch Studiendaten, aber wir sind dort im Verhältnis zu anderen Krebserkrankungen noch deutlich, sagen wir mal, im Verzug.
Mhm. Also aber die Hoffnung ist da, dass es dann auch...
Es gibt Daten, aber es ist halt eine andere Krebserkrankung, die auch ein anderes... ein anderes Verhältnis zum Immunsystem hat als Lungenkrebs oder Brustkrebs, sodass die Beeinflussung des Immunsystems dort schwieriger ist. Ich glaube, da gibt es Studiendaten, es gibt auch erfolgversprechende Studiendaten, aber einen festen Stellenwert, dass man jetzt sagen müsste, muss man unbedingt Immuntherapie machen, sehe ich im Moment noch nicht.
Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt bei den Sarkomen ist ja das Thema Diagnose, Diagnostik. Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder beim Sarkomzentrum, dass es echt total wichtig ist, da das wirklich in einem geeigneten Ort zu machen, wo die Spezialisten da sind, die das erkennen. Ne?
Also das wichtigste Punkt ist, an die Idee zu haben, dass eine Schwellung etwas Bösartiges sein kann. Und dann zu sagen... Wir machen, bevor wir zur Therapie schreiten, schauen wir erstmal, was wir therapieren. Und zweitens schauen wir mal, wie groß das Teil wirklich ist. Und machen eine Bildgebung, also eine Kernspintomographie oder zur Not auch ein CT, bevor man es ohne Bildgebung zur OP schreitet.
Ja,
aber wir sehen immer wieder, dass wir 6 Zentimeter große Sarkome anoperiert als Bluterguss, als irgendetwas, dann die Patienten zu uns kommen und es dann heißt, ja, Sarkome darf man nicht biopsieren, die verschleppen sich sonst. Oder ich habe das für einen Bluterguss gehalten und dass das dann Sarkom ist, das konnte man ja nicht wissen.
Okay.
Und wenn Sie sich überlegen, es würde sich keine Frau einen 8 mm großen Brustkrebs operieren lassen, ohne dass die Diagnose sicher ist vor der OP.
Natürlich.
Aber man darf ein 8 cm großes Sarkom einfach entfernen und hinterher stellt man fest, ach, das war ja doch gar nicht gutartig. Und das ist ein wesentliches Problem in der Diagnostik, dass sie immer wieder nicht vor einem operativen Eingriff abklären, was da wirklich vorliegt.
Was können Patienten da tun? Also wie kann ein Patient sich sozusagen da verweigern? Oder?
Ganz einfach. Wenn etwas, das ist ja nicht so, dass von heute auf morgen bei Ihnen ein Tischtennisball großer Tumor am Unterarm auftaucht, sondern der wächst ja über ein paar Wochen. Und wenn es dann heißt, ja, das muss man, das operieren wir Ihnen schnell am nächsten Montag, da ist noch ein Termin frei, dann ist da was verkehrt.
Mhm.
Krebsoperationen sind in 99 oder über 90% der Fälle keine Notfälle.
Mhm.
Weil das wächst, hat sich entwickelt über Wochen und Monate.
Ja.
Da kommt es jetzt auf eine Woche nicht an, ein CT oder eine Kernspintomographie zu machen oder eine Gewebeprobe zu entnehmen und das Ergebnis abzuwarten.
Mhm.
Also es gibt schon Krebsoperationen, die ein Notfall sein können, was weiß ich, Dickdarmkrebs mit einem Darmverschluss.
Mhm.
Aber alles, was tastbar, sichtbar in dieser Form ist, auch bei Frauen mit Brustkrebs, es dauert oft 3 Wochen, bis sie einen OP-Termin haben, bis klar ist, was ist das wirklich, wie groß ist das und wie behandelt man es am besten.
Mhm.
Und das Gleiche muss man auch für Sarkome einfordern und so handhaben.
Mhm.
Und dann ist es schlauer, vom Patienten aus zu sagen, ich lasse mich da noch mal woanders beraten. Da verpasst man, für eine Woche Wartezeit verpasst man nichts.
Und jetzt nochmal das Thema Sarkomzentrum. Also wie gesagt, der Patient sollte am besten ja in ein Sarkomzentrum kommen. Muss er das sich selber suchen? Sucht das der Arzt raus, der ihn entsendet? Wie kommt er dann überhaupt da?
Er muss zunächst mal auf die Idee kommen, dass es ein Sarkom sein könnte.
Ja.
Und dann gibt es auf der Website der Deutschen Krebsgesellschaft, aber auch auf der Website der Deutschen Sarkomstiftung gibt es eine Auflistung, auch eine Landkarte, wo die Sarkomzentren sind. Es gibt im Moment 21, die durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifiziert sind.
Mhm.
Das heißt, die nachweisen müssen, dass sie die richtige Diagnostik machen, dass sie in bestimmten nicht zu lange brauchen, bis Patienten operiert oder behandelt werden. Die Patienten auch in dem Tumorboard vorstellen, die auch eine klare Diagnostik und sowas machen. Das wird jedes Jahr neu kontrolliert von Auditoren, also Leute, die nichts mit der Klinik zu tun haben, sondern dorthin fahren und schauen, ist dort alles in Ordnung. Und das kann man darüber sehen. Das kann man entweder übers Internet selber schauen oder man muss halt einen Hausarzt oder eine andere regionale Klinik, muss dann halt sagen, gehen Sie da mal hin.
Mhm. Aber da muss man schon überwiesen werden, ne? Kann ich jetzt ja nicht einfach selber sagen, ich will da jetzt hin. Oder?
Theoretisch muss man überwiesen werden.
Okay. Ja.
Aber in der Praxis, wenn ich denke, ich will mich unbedingt einem Sarkomzentrum vorstellen, da schickt Sie niemand weg.
Okay.
Ja, aber der normale Weg ist mit
Überweisung,
dann Termin ausmachen oder sowas.
Ich habe das jetzt auch so verstanden, der große Vorteil von dem Sarkomzentrum ist ja eben, dass da wirklich so unterschiedlichste Disziplinen hier zusammenarbeiten, die da sich dann kümmern um die Patienten. Ne?
Ja, das ist auch deswegen, das ist ein wichtiger Punkt. Es muss halt jemand dabei sein, der was von der Bildgebung versteht, also ein Radiologe. Sie brauchen für etwas, was dann bestrahlt werden soll, einen Strahlentherapeuten. Sie brauchen einen Pathologen, der von Sarkomen was versteht und dann auch wirklich die entsprechenden Untersuchungen macht. Sie brauchen einen Chirurgen oder jemand, der operativ tätig ist und die entsprechende Expertise dort auch hat. Das sind auch gewisse Mindest-OP-Zahlen gefordert, bevor jemand als Hauptoperateur zugelassen wird in den Sarkomzentren. Und dann brauchen Sie auch jemanden, der was von der medikamentösen Behandlung versteht, also einen medizinischen Onkologen. Das sind schon mal fünf, die gemeinsam in einem Tumorboard sich das anschauen oder den Fall anschauen und dann eine Empfehlung geben, wie man das am besten behandeln kann.
Das ist natürlich dann wirklich der große Gewinn, wirklich, wenn dieses Team da ist und das ganze Wissen dann auch zusammenbringt, um wirklich den Patienten optimal zu
Und es ist halt, geht nicht darum, dass es ein Tumorboard ist. Es gibt kaum ein Krankenhaus noch, was nicht ein Tumorboard hat.
Ja.
Aber ein Tumorboard beschäftigt sich vielleicht in 90% der Fälle mit Darmkrebs oder Magenkrebs oder sowas. Das heißt noch lange nicht, dass dieser Tumorboard eine Expertise oder eine Erfahrung hat in der Beurteilung von Sarkomen.
Ja. Genau. Das hatten wir auch wirklich am Anfang gesagt, dass die Sarkome ja so selten sind und dann auch noch so fragmentiert. Und dass es ja so viele unterschiedliche Sorten gibt. Und ich glaube, für Patienten ist dann ja auch ganz, ganz schwierig, wenn die sich dann orientieren wollen oder eben auch austauschen wollen, wenn sie jemanden finden wollen, mit dem sie darüber sprechen können. Wo finden die denn dann eventuell Leute, die sich auskennen, die jetzt keine Ärzte sind, die auch Zeit haben, mit denen sie sich austauschen können?
Ja? Naja, sie finden das, das glaube ich, unter solchen Bedingungen auch das Schlauste bei anderen Patienten. Mhm. Das heißt, es gibt Patientenforen, es gibt richtige Subgruppen für superseltene Sarkome. Weiß ein Patient, der, sagen wir mal, schon einige Jahre die Erkrankung bekommt oder mit der Erkrankung lebt und dadurch ist, der kann einen anderen Patienten, der neu mit dieser Erkrankung konfrontiert ist, oft besser beraten als ein Arzt, der so etwas nur ein-, zweimal in seinem Berufsleben sieht. Ein erfahrener Patient ist für neuen Patienten oft
sehr wertvoll,
sehr wertvoll, weil er halt auch näher an dem seinen Problemen steckt. Der Patient erzählt dem Mitpatienten schon, wie viele Stuhlgänge am Tag er hat. Ja, das ist nicht gesagt, dass er das dem Arzt in dieser Häufigkeit. Ja. Und da weiß der andere Patient vielleicht was, ich mache das immer so und probiere das aus. Ja. Das ist eine wesentliche Hilfe. Gibt es deutschlandweit, mittlerweile in der Sarkom-Stiftung. Mhm. Es gibt es in Europa. Mhm. Sarcoma Patients Euronet ist etwas, was heißt mittlerweile Spaniet, auf jeden Fall alte Span. Dort sind Patientengruppen, die sich da zusammenfinden und von der Seite her auch eine Ecke Politik mitmachen.
Aber da muss man wahrscheinlich dann Englisch können, oder? Damit man mit
da gibt es deutsche Gruppen, da gibt es niederländische Gruppen.
Ach so, es findet sich, europäischen gibt es dann nochmal,
Da sind ja auch die deutsche Gruppen mit repräsentiert.
Okay.
Dann gibt es Schweizer, die sprechen auch mit Deutsch. Dann gibt es die Holländer, mit denen kann man sich... Also, das ist, Englisch ist immer von Vorteil, das ist keine Frage. Mhm. Aber das gibt's für mehrere Erkrankungen.
Ah ja. Wunderbar, ich glaube, jetzt haben wir wirklich einen schönen Überblick bekommen über das Thema Sarkome, oder?
Ich denke auch, ja. Sollte zumindest mal einen Grundstock gelegt haben.
Ja.
Für jemanden, der mit der Erkrankung konfrontiert ist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Hohenberger. Und das Versprechen ist, wir werden wirklich noch mal ganz viele weitere Videos machen zu den einzelnen Erkrankungen, um dem Patienten hier einen wirklich guten Überblick zu geben.